Und jetzt lasst uns Gottes Wort aufschlagen und wir sind heute spannenderweise in der Passionsgeschichte. Also wir sind mitten im Advent, werden uns heute aber in der Passionsgeschichte bewegen und zwar in Johannes Kapitel 18. Und die Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die Verse 28 bis 40. Und wir werden noch ein bisschen in den Kontext immer wieder schauen, weil die gesamte Szene einfach sehr beeindruckend ist und sehr dramatisch. Aber ich möchte das einmal lesen. Johannes 18, Vers 28. Sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, also das sind die jüdischen Gelehrten, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamahl essen könnten. Pilatus ging jetzt zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen hervor? Sie antworteten und sprachen, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn nicht zu dir bringen. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die Hohenpriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Vielleicht kennen einige von euch den Oscar-prämierten Film Der Pianist, schon älterer Film. Und in diesem Film liegt die polnische Stadt Warschau in Trümmern im Zuge des Zweiten Weltkrieges und ist besetzt durch die Nationalsozialisten. Und es gibt eine ganz besondere Szene in diesem Film, wo in einem völlig zerstörten Gebäude ein Klavier steht und der Pianist Wladislaw Spielmann dorthin kommt und einer der Nazi-Generäle ihn dazu auffordert, ein Stück zu spielen. Und Spielmann setzt sich hin und spielt ein Stück von Chopin. Und es ist total komisch. Drumherum sind alles Trümmer. Es ist alles kaputt. Und dann fängt er an zu spielen. Und das ganze Bild verändert sich. Ein Stück Perfektion inmitten von Trümmern. Ein Stück von unglaublicher Schönheit inmitten von Finsternis, von Gewalt, von Unterdrückung. Johannes 18 hat große Ähnlichkeit mit dieser Szene. Mitten im furchtbarsten Chaos, mitten in Lüge, Verleugnung, Hass, Falschheit und Ungerechtigkeit steht ein Mann, der unvergleichliche Schönheit und Liebe ausstrahlt und von dessen Lippen nichts kommt als Wahrheit. Inmitten größter Finsternis leuchtet die Wahrheit auf. Und in unserer Predigtreihe kommen wir heute, Jürgen hat das schon gesagt, wir kommen heute zu dieser ganz besonderen Szene innerhalb der Passionsgeschichte. Jesus wird von den Pharisäern und Schriftgelehrten von dem sogenannten Sanhedrin, also es war damals die oberste politische Klasse der Juden, sie bringen ihn zu Pilatus. Pilatus war damals der Statthalter von Judäa von 26 bis 36 nach Christus in etwa. Und in dieser Gerichtsszene spricht Jesus diese berühmten Worte aus. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Diese Aussage hat gerade in unserer Zeit riesige Brisanz. die Wahrheit erlebt nicht erst seit dem 20. oder 21. Jahrhundert eine Art Krise. Jedoch leben wir schon in sehr herausfordernden Zeiten, in denen vor allem der Gedanke einer alles übergreifenden, einer absoluten Wahrheit, ob nun moralisch gesehen oder auf weltanschaulicher Ebene, abgelehnt wird. Als falsch, als zu exklusiv, als gefährlich angesehen wird. Und wenn ihr mal aufmerksam durch unsere Welt geht, euch in der Kunst bewegt, in den Filmen bewegt, in dem, was Leute sagen, werdet ihr merken, dass ganz unterschiedliche Verständnisse von Wahrheit kursieren. Ja, da gibt es zum Beispiel ein sehr pragmatisches Verständnis von Wahrheit. Es ist das wahr, was funktioniert und dich zu deinem gewünschten Ziel bringt. Es ist das wahr, was sich für dich richtig und gut anfühlt. Ja, wir haben einen sehr relativistischen Wahrheitsbegriff mittlerweile. Das bedeutet, es gibt keine übergeordnete absolute Wahrheit. Was für dich wahr ist, muss nicht für mich wahr sein. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und dann haben wir einen sehr inklusiven Wahrheitsbegriff. Bedeutet, alle Wahrheiten sind letztendlich nur Teil einer großen Wahrheit. Zum Beispiel, alle Religionen sind gleich und gleich wahr und führen letztendlich zu einem und demselben Ziel. Wahrheit durchlebt eine richtige Krise in unserer Zeit. Und ihr werdet schon gemerkt haben, dass diese verschiedenen Verständnisse von Wahrheit vollkommen dem entgegenstehen, was wir innerhalb der christlichen Weltanschauung antreffen. Die christliche Weltanschauung ist verankert in der Überzeugung, dass es eben doch eine alles umfassende Wahrheit gibt. Und zwar in Gott selbst. Ja, Gott selbst ist die eine feststehende, ewig bleibende, sich niemals verändernde Realität. Und er spricht Wahrheit aus. Von seinen Lippen fließt Wahrheit, die sich niemals verändert. Das ist die Überzeugung des christlichen Glaubens. Er ist die Quelle aller Wahrheit. Er definiert, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Von ihm kommt Wahrheit. Wahrheit ist in der Bibel eine Person, die uns zur Entscheidung aufruft, ihr zu folgen oder sie abzulehnen. Dass Wahrheit an sich angezweifelt wird, ist kein neues Phänomen, das hatte ich schon gesagt. Und wenn wir einmal in die Bibel schauen, werden wir merken, dass bereits in Genesis 3, ganz am Anfang der Bibel, beim Fall des Menschen der Startpunkt dieses großen Konflikts zwischen Wahrheit und Lüge liegt. Zwischen dem Königreich des Lichts und dem Königreich der Finsternis. Ja, mit der Frage Satans, sollte Gott wirklich gesagt haben, begann dieser Konflikt. In diesem Moment wurde Gottes Wahrheit und seine Wahrhaftigkeit in Frage gestellt. Sein Wesen und seine Worte wurden angezweifelt. Und der Mensch stand zum ersten Mal vor der Entscheidung, welcher Stimme er Gehör schenken sollte. Welchem Königreich er sein Herz schenken sollte. In unserem Text, in Johannes 18, kommt es wieder zu diesem Konflikt. Diese beiden Königreiche prallen aufeinander. Und es ist ganz spannend, wenn ihr euch mal Johannes 18 und 19 durchlest, werdet ihr merken, dass hier, also den Text, den wir jetzt gerade haben und dann weiter in Kapitel 19, dass hier etwas ganz Spannendes passiert. Pilatus ist derjenige, um den es hier eigentlich geht. Pilatus läuft die ganze Zeit nach draußen und wieder rein. Nach draußen und wieder rein. Er läuft zu den Juden nach draußen, läuft wieder rein zu Jesus. Wieder raus zu den Juden, wieder rein zu Jesus. Er tanzt hin und her zwischen zwei Welten. Zwischen dem Königreich ohne Wahrheit, das draußen wartet, und dem Königreich der Wahrheit, das drinnen auf ihn wartet. Und Johannes, der das so formuliert hat, der den Text so gestaltet hat, drängt uns damit, dass wir in die Rolle von Pilatus schlüpfen sollen, und er drängt uns damit vor diese eine Entscheidung, die auch Pilatus treffen musste: Welchem Königreich werde ich mein Herz schenken? Wem werde ich glauben? Wo werde ich am Ende stehen? Neben Jesus oder neben der Volksmenge, die ruft: Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Das ist die Entscheidung, vor die uns dieser Text stellt. Und was ich tun will, ist Folgendes. Ich möchte uns kurz diese beiden Königreiche vorstellen, auf die wir hier treffen, und uns dann mit dieser Entscheidung konfrontieren, zu der uns Johannes hier aufruft. Das Erste, worauf wir treffen, ist das Königreich ohne Wahrheit. Unser Text beginnt mit einer unglaublichen Ironie. Vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr mal in Vers 28 reinschaut. Da steht, sie führen Jesus zu Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamahl essen konnten. Merkt ihr diese Verlogenheit dahinter? Diese Heuchelei? Sie haben kein Problem damit, den Tod eines vollkommen unschuldigen Mannes zu fordern, aber machen sich Sorgen darum, dass sie reinbleiben fürs Passa. Was für eine Doppelmoral. Ja, sie wollen sich reinhalten für das Passafest und verstehen nicht, dass das eine wahre Passalamm direkt vor ihnen steht. Und Pilatus kommt seinen jüdischen Besuchern entgegen und geht raus. Und dort beginnt dieses Gespräch, das die Falschheit und Bösartigkeit ihres Herzens weiter offenbart. Pilatus fragt sie, welche Anklage bringt ihr hervor gegen ihn? Und ihre Antwort ist genial. Wenn das kein Übeltäter wäre, würden wir nicht zu dir kommen. Sie haben keine Anklage. Pilatus, ist doch klar. Und dann, Pilatus lässt es ja doch nicht mit sich machen, sondern er sagt weiter, ja, dann richtet ihn doch nach eurem Gesetz. Mist. Doof, ne? Weil genau das können sie nicht. Weil würden sie ihn wirklich nach dem Gesetz Gottes beurteilen, würden sie merken, dass er perfekt gelebt hat. Deswegen suchen sie eine Ausrede. Es ist uns nicht erlaubt, ihn zu töten. Du musst das machen. Ihnen ist bewusst, dass sie nichts gegen Jesus vorzubringen haben. Die gesamte Passionsgeschichte ist durchzogen deshalb von Lügen, von falschen Zeugen, von Halbwahrheiten. Wir sehen in der Zeit um das Kreuz herum, wie sich die Finsternis so richtig aufbäumt. Und mit der Finsternis bäumt sich die Lüge auf. Und das Ganze findet seinen vorläufigen Höhepunkt in Vers 39 in unserem Text und Vers 40, wo Pilatus das Volk vor die Wahl stellt. Er sagt zu ihnen, dieser Mensch hat keine Schuld. Und dann gibt er ihnen die Wahl. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Und die Antwort sagt viel über ihr Herz aus. Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas. Barabbas, so erfahren wir in den anderen Evangelien, war ein politischer Freiheitskämpfer. Er war Teil eines blutigen Aufstands gegen die römische Besatzung gewesen. In den Augen Roms war Barabbas ein Terrorist. Er war ein Mörder. Aber er passte für die jüdischen Gelehrten viel mehr in das Bild eines Messias, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und was hier unterschwellig passiert, ist Folgendes. In diesem Moment, wo sie sagen, gib uns nicht Jesus, gib uns Barabbas, entscheiden sie sich für einen anderen Erlöser. Sie wählen einen König, der ihnen passt. Sie lehnen den von Gott gesandten Messias ab und damit lehnen sie Gott als König ab. Was sie dann in Kapitel 19, Vers 15 noch deutlicher zum Ausdruck bringen, wo sie sagen, völlig unverblümt, wir haben keinen König außer den Kaiser. Moment mal, sollte Gott nicht euer König sein? Wir haben keinen König, nur den Kaiser. Ja, diese Menschen, die hier den Pilatus hier draußen begegnet, haben ihre selbst konstruierte Moral. Sie haben eigene Maßstäbe für gut und schlecht. Und es sind Maßstäbe, die ihren Zielen und Motiven dienen. Und deshalb gehen sie total selektiv mit Gottes Wort um und suchen sich aus, welche Gebote sie halten und welche nicht. Sie sind völlig blind für Gottes Offenbarung und sind bereit, die offensichtliche Wahrheit, dass sie es hier mit einem Unschuldigen zu tun haben, zu leugnen, um sich dadurch einen Vorteil für sich selbst zu verschaffen. In den anderen Evangelien erfahren wir, dass ihr Motiv einfach nur war Neid. Sie waren neidisch. Sie wählen sich eigene Könige und Erlöser aus, die zu ihren Vorstellungen passen, die sie nicht in Frage stellen, die ihnen nicht reinreden. Und was wir hier sehen, ähnelt sehr dem Zustand, den wir auch im Buch Richter finden. Vielleicht kennen einige euch diesen Refrain, der sich durch das Buch Richter hindurchzieht. Ja? In diesen Tagen gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Geistliche Anarchie. Ja, es ist ein Königreich, in dem nicht der wahre Gott und seine Wahrheit regiert, sondern ich mit meiner eigenen Wahrheit. Sie haben eine Moral, aber der Standard für richtig und falsch kommt von ihnen selbst. Sie haben eine Wahrheit, aber nur eine, die ihren Zielen dient. Sie haben einen Gott, aber nur einen, der sie nicht in Frage stellt. Und sie suchen sich einen Jesus aus, aber wollen einen, der ihnen sehr ähnlich sieht und nicht viel von ihnen abverlangt. In diesem Königreich ohne Wahrheit regiert nicht der König der Wahrheit, sondern ich selbst. Ich gebe vor, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Nicht Gottes Wahrheit regiert mein Leben, sondern meine eigene Version der Wahrheit, die sich gut und richtig anfühlt für mich. Nicht seine Idee ist für mich entscheidend, sondern meine Gedanken und Ziele. Und nicht das, was er von sich offenbar hat, ist entscheidend, sondern nur das, was noch zeitgemäß ist und in mein Gottesbild passt. Von Geburt an sind alle Menschen ausnahmslos Teil dieses Königreichs. Wir stehen alle draußen. Und Johannes spricht im Kapitel 3 seines Evangeliums davon, dass wir Menschen von Geburt an, dass die Finsternis mehr lieben als das Licht. Wir sind von Geburt an im Innern unseres Herzens gegen Gott und seine Wahrheit ausgerichtet. Wir haben unser Gehör nicht dem König der Wahrheit, sondern dem Vater der Lüge geöffnet. Wir haben von Geburt an wegen unserer Sünde diese Tendenz, der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit. Wir haben dieses Bestreben, selbst Gott zu sein und Wahrheit für uns selbst zu definieren, für uns festzulegen, so wie sie zu unserem Leben passt, zu unseren Vorstellungen passt. Und bevor wir weitergehen und uns das andere Königreich anschauen, möchte ich noch etwas einschieben. Ich glaube, dass uns hier das Bild eines Volkes, einer Gesellschaft präsentiert wird, die Gottes Wahrheit immer mehr unterdrückt. Und deshalb hat der Text auch auf dieser Ebene eine riesige Relevanz für uns. Johannes 18 und 19 geben uns das Bild einer Menschheit, die sich von Gottes Wahrheit verabschiedet hat und sich selbst zu ihrer eigenen Autorität macht. Sie geben uns das Bild davon, was die Folgen dieses Abschieds sind von Gott und seiner Wahrheit. Denn was passiert in unserem Text? Schaut mal genau hin, was da passiert. Gut und Böse werden einfach verdreht. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Pilatus, obwohl er weiß, dass Jesus unschuldig ist, lässt Jesus am Anfang von Kapitel 19 auspeitschen und geißeln. Mutwillig, einfach so. Gewalt gegen Unschuldige. Unwahrheit, Intrigen, schreiende Ungerechtigkeit durchziehen sich durch unseren Text. 2016 hat der britische Wörterbuchdienst Oxford Dictionaries den Begriff Post-Truth, also postfaktisch war das im Deutschen, zum Wort des Jahres erklärt. Also nach Wahrheit. Und ein christlicher Philosoph hat gesagt, es ist bezeichnend für uns, weil tatsächlich leben wir immer mehr in einem Zeitalter nach der Wahrheit. Denn Gottes Wahrheit wird auf unzähligen Ebenen in Frage gestellt, missachtet oder sogar bekämpft. Gottes Wahrheit in Bezug auf den Ursprung und das Ziel dieser Welt. Gottes Idee für die Bestimmung unseres Menschseins. Gottes Wahrheit in Bezug auf unseren Zustand ohne ihn. Gottes Ordnungen in Bezug auf Moral und Ethik. Gottes Idee für die Ehe zwischen Mann und Frau. Gottes Wahrheit in Bezug auf den Wert und die Bedeutung ungeborenen Lebens. Paulus beschreibt in Römer 1 die Folgen für eine Menschheit, für eine Gesellschaft, die Gottes Wahrheit missachtet und niederdrückt. Und er zeigt uns dort, was passiert, wenn Gottes Wahrheit durch Ungerechtigkeit niedergehalten wird, durch Lügen ausgewechselt wird. Und die Folgen sind dramatisch. Was wir dort sehen in Römer 1 ist moralische Orientierungslosigkeit. Kein echtes Bewusstsein mehr für richtig und falsch. Vertauschen von Gut und Böse. Rechenschaftslosigkeit. Und woher kommt das alles? Paulus erklärt es uns in Römer 1, Vers 25. Weil wir die Wahrheit in Lüge verwandelt haben und dem Geschöpf Ehre gegeben haben und Anbetung und nicht mehr dem Schöpfer. Wir haben Gott vom Thron gestoßen und uns selbst auf den Platz gesetzt, der ihm gehört. Wir definieren nun, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Wir wählen die Wahrheit, die uns dient. die zu unseren Wünschen und Träumen passt und sind bereit, das, was Gott als falsch, als sündig, als böse bezeichnet, für gut und richtig zu bezeichnen. Ich glaube, es gibt kaum ein Beispiel, an dem das so deutlich wird, wie an unserem Umgang mit dem ungeborenen Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, die mit dem Dogma persönlicher Freiheit und körperlicher Selbstbestimmung in der Hand den Tod von jährlich Hunderttausenden ungeborenen Babys rechtfertigt und es als fortschrittlich verkauft. Das ist der furchtbare Ausdruck einer Welt, die Gottes Wahrheit niederdrückt. Das ist, was passiert. Unschuldige kommen um. Ungerechtigkeit nimmt sich ihre Macht. Das ist, was passiert. Das ist das Königreich ohne Wahrheit. Pilatus bleibt aber nicht draußen, sondern dreht sich um, nachdem er mit den Juden geredet hat, und geht rein. Und dort trifft er auf das Königreich der Wahrheit. Er wendet sich zu Jesus, der im Inneren des Palastes wartet, und er fragt ihn, wohl etwas sehr verächtlich im Ton: Bist du der König der Juden? Er möchte herausfinden, ob Jesus eine politische Gefahr für ihn darstellt. Und jetzt beginnt ein Gespräch zwischen den beiden, und es ist spannend, dass Jesus direkt im nächsten Moment den Spieß umdreht und in dieser Szene, wo Pilatus eigentlich der Richter ist, zum Richter wird. Pilatus geht auf die Anklagebank. Jesus fragt ihn zurück: Sagst du es von dir selbst oder haben das andere gesagt? Er dreht ihn um. Und es ist interessant, wie Jesus hier vorgeht. Man merkt so richtig, wie er die Möglichkeit nutzt, um auf Pilatus' Herz zu zielen. Pilatus, sagst du das von dir selbst aus? Glaubst du das selbst oder sagen das andere? Was denkst du? Die Wahrheit zielt immer aufs Herz, deswegen tut sie auch weh, sehr oft. Aber Wahrheit zielt aufs Herz. Und Pilatus reagiert sehr verächtlich. Bin ich etwa ein Jude? Ja, in Vers 35. Ja, dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Also er will immer noch herausfinden, bist du eine Gefahr für mich, Jesus? Und dann gibt ihm Jesus in Vers 36 eine Antwort. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Mit anderen Worten, ja, Pilatus, ich bin ein König. Ich bin ein König, aber mein Königreich ist ganz anders als die Königreiche der Welt. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ja, Jesus ist also keine politische Gefahr für Pilatus. Und trotzdem ist er ein König. Ja, er ist der König. Aber sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was heißt das? Das heißt erstens, sein Königreich hat einen ganz anderen Charakter, ein ganz anderes Wesen als die Königreiche der Menschen. Es breitet sich eben nicht aus durch Intrigen, durch Gewalt, durch irdische Macht. Das sagt er hier, so hätten meine Diener gekämpft. Meine Diener hätten gekämpft. Es hat einen ganz anderen Charakter. Es breitet sich nicht durch Gewalt aus, nicht durch irdische Macht, sondern durch Wahrheit. Durch Wahrheit. Und zweitens, sein Königreich steht weit über allen Königreichen dieser Welt, weil es seinen Ursprung nicht hier, sondern in der Ewigkeit bei Gott hat. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt, bedeutet, es überragt jedes andere Königreich. Und das wird in unserem Text so deutlich. An einer Stelle in Kapitel 19 kommt Pilatus wieder rein und fragt ihn, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und Jesus antwortet, gar nichts mehr. Und das regt Pilatus auf und er sagt, redest du nicht mehr mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Und dann kommt Jesus und sagt, du hättest gar keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Sein Königreich ist von einer anderen Welt. Es überragt alle anderen Königreiche. Und obwohl sein Reich nicht von dieser Welt ist, hat es riesige Bedeutung und Relevanz für diese Welt. Vielleicht können wir uns das mal so zusammenfassen. Das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt und für diese Welt. Ja, es ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt und es ist für diese Welt. Es hat seinen Ursprung im Himmel, aber es hat seine Bestimmung hier auf der Erde. Und es hat die Erneuerung der gesamten Erde zum Ziel. Und wie breitet sich dieses Reich aus? Das macht Jesus in Vers 37 klar. Und damit kommen wir zu unserem Vers, der das Thema unserer Predigt bildet, wo er über seine Bestimmung spricht. Da sagt er, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ja, was sagt Jesus Pilatus hier? Pilatus, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu vernichten, zu zerstören, sondern um die Welt wiederherzustellen. Und wie würde er das tun? Indem er die Welt mit Wahrheit flutet. Mit seiner Wahrheit flutet. Mit der Wahrheit seines Evangeliums. Mit der Wahrheit seines Reichs. Indem er mitten in der alten Welt eine neue anbrechen lässt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es hat Folgen für die Welt, weil mit seiner Geburt, mitten im Reich der Lüge und der Finsternis, das Reich des Lichts und der Wahrheit angebrochen ist. Er selbst ist die ewige Wahrheit, die vom Vater in diese Welt gekommen ist. Weihnachten, Geschwister, Weihnachten erinnert uns und die gesamte Welt daran, dass Wahrheit tatsächlich existiert. Und zwar unabhängig von uns oder was wir von ihr halten. Und sie kommt herab in unsere Wirklichkeit. Und Christus, der Sohn Gottes, kommt in unsere Welt voller Ungerechtigkeit, voller Lüge und Halbwahrheiten, um die Wahrheit über Gott, um die Wahrheit über dich und mich und über die Wahrheit, dass Gott uns retten will, zu bezeugen. Er kommt in die Welt, um die Wahrheit zu bezeugen, dass es einen Gott gibt, der uns aus seiner freien Gnade heraus retten kann und will. Er ist gekommen, um uns von den Lügen, die unsere Herzen so oft gefangen nehmen und versklaven, zu befreien. Er ist gekommen, um uns durch seine Wahrheit Freiheit zu schenken. Freiheit von sündigen Bindungen, die uns zerstören. Freiheit von quälenden Ängsten, die uns lebensunfähig machen. Freiheit von den Ansprüchen und Maßstäben dieser Welt, die uns fertig machen. Freiheit von den Lügen, die die Welt mir immer wieder so als attraktiv verkauft. Und die mich letztendlich doch nicht glücklich machen und sogar zerstören. Christus ist gekommen, um diese Welt mit seiner Wahrheit zu durchfluten. Und niemand kann ihn aufhalten. Denn sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Das Königreich der Wahrheit breitet sich aus durch Wahrheit. Es breitet sich dort aus, wo sich Menschen gegenüber der Wahrheit Gottes öffnen und sie dann weitergeben. Das ist das, was Jesus hier zuletzt in Vers 37 sagt. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, jeder, der aus der Wahrheit ist, was heißt das? Runtergebrochen meint Jesus damit Menschen, die Gottes Wahrheit lieben, die aus ihr sind, die danach hungern, sich darüber freuen und ihr folgen, wohin es auch gehen mag. Ja, Teil dieses Königreichs zu sein bedeutet, dass mein Herz eines Tages von Gottes Wahrheit getroffen wurde. Dass ich anfing zu begreifen, dass ich hoffnungslos verloren bin ohne meinen Schöpfer. Dass ich anfing zu begreifen, dass da auf der anderen Seite aber unverdiente Gnade ist, die ich im Glauben annehmen darf. Dass ich anfing, auf seine Stimme zu hören. Teil dieses Königreichs sind Menschen, die aber auch weiter seine Wahrheit zu der größten Autorität für ihr Herz und ihr Leben machen. Die Gott in ihr Herz und ihr Leben hineinsprechen lassen, immer und immer wieder, um durch seine Wahrheit verändert zu werden. Ist es nicht spannend? Ein Kapitel vor unserem Kapitel ist das große, berühmte, hohepriesterliche Gebet. Und dort betet Jesus Folgendes in Vers 17. Da betet er zum Vater und sagt, heilige sie, also seine Nachfolger, in der Wahrheit. Ja, also Vater, verändere die zu mir gehören, durch Wahrheit. Und wo finden wir seine Wahrheit? Jesus betet weiter, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. In seinem Wort ist seine Wahrheit zusammengefasst. Sein Wort ist die Wahrheit, denn hier begegnen wir der Wahrheit höchstpersönlich, Christus. Und deshalb muss dieses Wort für uns absolute Autorität haben, ob als Gemeinde oder als Einzelperson. Das muss dein Licht sein in der Finsternis dieser Welt. Und deshalb müssen wir uns, unser Herz und unser gesamtes Leben seinem Wort regelmäßig aussetzen. Denn hier spricht er selbst, unser König. Sein Wort ist die Wahrheit, die uns frei macht, die uns die Augen auch öffnet für die Lügen, die auch wir als Kinder Gottes immer wieder glauben. Lügen über Gott, über uns selbst, über das Leben. Wir brauchen sein Licht. Und vielleicht ist euch aufgefallen, wie unterschiedlich Wahrheit in diesen beiden Königreichen definiert wird und verstanden wird. In dem Königreich der Lüge ist Wahrheit ein Instrument, um das zu bekommen, was ich will. Deswegen ist sie dehnbar. Im Königreich der Wahrheit ist Wahrheit eine Person, die existiert unabhängig, ob ich sie akzeptiere oder nicht. Und die genau weiß, was ich brauche. Im Königreich der Lüge zielt Wahrheit auf kurzfristiges äußeres Glück ab. Im Königreich der Wahrheit will die Wahrheit tiefe innere Veränderung schenken. Sie zielt auf das Herz. Pilatus, glaubst du das? Glaubst du das? Im Königreich der Lüge wird Wahrheit nur dazu gebraucht, um mir selbst zu dienen. Im Königreich der Wahrheit zielt sie darauf, mich dazu zu befreien, Gott und meinem Nächsten zu dienen. Das Königreich der Wahrheit ist in Christus sichtbar erschienen und es bricht sich die Bahn im Leben von Menschen, die sich den Lügen der Welt entsagen und der Wahrheit von König Jesus von ganzem Herzen den Glauben schenken. Und damit kommen wir zum Schluss, zu dem letzten Punkt und zu der Entscheidung, vor der wir alle immer wieder stehen. Eine Aussage von Alexander Solzhenitsyn trifft sehr gut, was wir in diesem Text vor allem in der Person des Pilatus sehen. Dieser Mann, der viele Jahre im russischen Gulag verbracht hat, sagt an einer Stelle, eine Kampflinie zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz jedes Menschen. Jeder Mensch steht wie Pilatus vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens zwischen Lüge und Wahrheit. Und wie sich Pilatus entscheidet, wird eigentlich schon in Vers 38 deutlich. Auf Jesu Aussage, er sei gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Wie antwortet Pilatus? Was ist Wahrheit? Pilatus ist ganz schön postmodern, könnte man sagen. Was ist Wahrheit? Und mit dieser rhetorischen Frage macht er deutlich, dass er eben nicht zu dem Königreich der Wahrheit gehört. Er lehnt die Wahrheit ab. Und das wird in der Folge noch deutlicher. Er lässt den unschuldigen Jesus einfach so geißeln. Obwohl er weiß, dass er unschuldig ist. Und man merkt weiter in Kapitel 19, wie Pilatus hin und her gerissen ist. Immer wieder wechselt er zwischen Jesus und den Juden. Und dreimal in unserem Text wird betont, und Jesus ist unschuldig. Aber dann gibt es diesen einen Moment, wo es Klick macht bei Pilatus. Wo die Juden ihn mehr oder weniger erpressen und sagen, wenn du diesen losgibst, bist du nicht der Freund des Kaisers. Zack. Und in diesem Moment entscheidet sich Pilatus, Jesus zu kreuzigen zu lassen. In diesem Moment passiert es in ihm. In diesem Moment offenbart sich etwas, dass er nämlich größeres Interesse am Halt seiner Macht hat, als an der Wahrheit. Er sieht seine Position in Gefahr und ist bereit, die offensichtliche Wahrheit zur Seite zu schieben. Er steht damit draußen bei der schreienden Volksmenge. Und Jesus oder Johannes konfrontiert uns durch diese Szene und wie er sie darstellt mit dieser entscheidenden Frage deines und meines Lebens. Wohin gehört mein Herz? Wohin gehört dein Herz? Auf welcher Seite stehst du? Stehst du neben Jesus? Oder stehst du neben der schreienden Volksmenge, die ruft, kreuzige ihn? Vielleicht bist du ja heute Morgen hier und du bist gar kein Christ. Dann gehörst du jetzt in diesem Moment nicht zu dem Königreich der Wahrheit. Ohne Gott, so hart das für dich klingen mag, wird dein Herz jetzt im Moment eben nicht von Wahrheit, sondern von Lüge regiert. Von der Lüge, dass du Gott nicht bräuchtest, dass du seine Vergebung nicht bräuchtest. Von der Lüge, dass dein Leben ohne und gegen Gott folgenlos bleiben wird. Von der Lüge, dass die vergänglichen Dinge um dich herum, all das, was du dir kaufen und aufbauen kannst, die echte Erfüllung schenken könnten. Von der Lüge, dass du dein Leben selbst in der Hand hast. Und eines Tages, wenn Jesus sichtbar erscheint, werden all diese Lügen in sich zusammenfallen und du wirst ihn sehen. Und dir wird klar werden, dass du dein Leben auf Lügen aufgebaut hast. Und deshalb will ich dich einladen, sei nicht so wie Pilatus. Sei nicht wie Pilatus. sondern wähle Jesus, den König der Wahrheit. Er ist damals nicht nur in die Welt gekommen, sondern am Kreuz für deine und meine Ungerechtigkeit gestorben. Er hat unsere Ungerechtigkeit und Sünde auf sich genommen, um uns Freiheit von den furchtbaren Lügen der Sünde zu schenken. Wähle Jesus. Aber ich will mich auch an uns Christen wenden. Als Christen leben wir in zwei Welten gewissermaßen. Wie Pilatus laufen wir die ganze Zeit hin und her, werden mit beiden Realitäten konfrontiert. Und Johannes ruft uns genauso auf, wähle immer wieder neu diesen König, deinen König. Und deshalb möchte ich dich genauso fragen, wem gehört jetzt gerade dein Herz? Für welches Königreich schlägt jetzt gerade dein Herz? Und der grundlegende Test für diese Frage beginnt hier. Ganz einfach, bei diesem Buch. Hier beginnt der Test. Lässt du Gottes Wahrheit in dein Leben hineinsprechen? Liebst du seine Wahrheit? Freust du dich daran? Hast du Hunger danach? Oder ist Gottes Wort mittlerweile nur eine Stimme neben vielen anderen, denen du auch dein Ohr schenkst? Wohin gehört dein Herz? Ist es nicht erschreckend, wie Johannes uns hier ein Beispiel der Pharisäer zeigt, dass äußerliche Frömmigkeit noch lange nichts darüber sagt, von welchem Königreich ich mich bestimmen lasse? Das ist wirklich krass. Aber vielleicht haben wir auch in unseren Köpfen mittlerweile einen Gott, der uns nicht in Frage stellt, einen Jesus, der uns sehr ähnlich sieht und uns nicht viel abverlangt. Und deshalb hat dieser Text riesige Relevanz für dich und mich, auch wenn wir Gottes Kinder sind. Wie oft glaube ich noch den Lügen dieser Welt? Und ich wette, ich bin nicht der Einzige in diesem Raum. Wie oft glauben wir den Lügen über den Sinn und die Bestimmung unseres Lebens, sodass wir bei der Formulierung unserer Träume und Ziele für unseres Lebens gar nicht mehr anders klingen, als die Menschen, die Gottes errettende Wahrheit niemals erlebt haben. Ähnlich wie Adam und Eva stehen wir immer wieder in der Gefahr, der Lüge zu glauben, dass es außerhalb von dem absolut herrlichen und wunderschönen Gott etwas gibt, was besser für uns ist. Ja, auch Christen können anfangen, der Lüge zu glauben, dass es außerhalb von Gottes Idee, von Gottes Plan für unserem Leben etwas Besseres, etwas Schöneres gibt. Wir können anfangen, der Lüge zu glauben, dass vor allem menschliche Anerkennung, Geld, ein guter Job oder Sex uns glücklich machen und nicht Gott. Jeder von uns muss sich das fragen, an welchen Stellen, in welchen Bereichen meines Lebens habe ich angefangen, der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit? Wo ziehst du jetzt vielleicht gerade die Lüge der Wahrheit Gottes vor? Vielleicht, weil du Angst hast, etwas zu verlieren. Weil du nicht bereit bist, etwas aufzugeben. Vielleicht, weil sich die Lüge, die du jetzt gerade lebst, einfach richtig und gut anfühlt. Vielleicht, weil es wehtun könnte, sich mit der Wahrheit über mich selbst und mein Herz auseinanderzusetzen. Weil es wehtun könnte, die Wahrheit über eine Bindung meines Herzens, über eine versteckte Sünde, die ich schon seit Jahren mit mir rumtrage, zu offenbaren und ans Licht zu bringen. Und deshalb halte ich lieber an der Lüge fest. Ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir Gottes Wahrheit jetzt in diesem Moment in unser Leben sprechen lassen, dass wir ihn die Lügen unseres Herzens aufdecken lassen und dass wir vor ihm sie bekennen können, dass wir bekennen können, wo wir seine Wahrheit aus unserem Leben ausgeklammert haben. Ich wünsche dir und mir so sehr, dass Gott uns den Mut und die Kraft gibt, in oder nach diesem Gottesdienst mit der Wahrheit über uns, mit der Wahrheit über unser Herz, über versteckte Bindungen, über Sünden, die wir mit uns rumtragen, wo wir Angst haben, sie zu bekennen, dass wir damit nach vorne kommen zu ihm und Wahrheit in unser Leben scheinen lassen. Denn seine Wahrheit macht uns frei. Seine Wahrheit macht uns frei. Und vielleicht, und das hoffe ich, dass jeder das jetzt gerade erlebt, dass Gott uns aufzeigt, wo wir mehr Lügen glauben als seiner Wahrheit. Und vielleicht bist du tief getroffen, weil du merkst, ja, ich habe da Dinge, die ich einfach nicht vorbringen kann. Ich glaube nicht, dass Jesus mich dann noch annehmen kann. Er weiß alles über dich. Wisst ihr, was einen Text vor unserem Text passiert? Der Jünger, der wahrscheinlich der berühmteste aller Jünger ist, verleugnete seinen Herrn dreimal. Jesus sagt hier in unserem Text, was sein Reich ausmacht. Es sind Menschen, die zur Wahrheit stehen und es sind Menschen, die nicht mit Gewalt sein Reich vorantreiben. Petrus hat beides gemacht. als die Soldaten kommen und Jesus holen wollen, war es Petrus, der sein Schwert zog. Und in der nächsten Szene verleugnete er ihn 3-mal. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Petrus und Pilatus. Petrus erkannte, was er getan hatte. Und er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Und was passiert am Ende vom Johannesevangelium? Jesus nimmt Petrus zur Seite und fragt ihn 3-mal, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und was sagt Petrus? Herr, du weißt alles über mich. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das hoffe ich so für dich. Bleib nicht zurück mit den Dingen, die jetzt vielleicht in deinem Herzen sind, mit den Dingen, die dich zurückhalten von Jesus. Komm mit der Wahrheit nach vorne und lass dem König der Wahrheit dir Freiheit schenken durch seine Wahrheit. Mach das mit einem Freund, der vielleicht neben dir sitzt. Komm auf die Ältesten zu, komm auf einen Freund in der Gemeinde, auf eine Freundin in der Gemeinde zu, aber lass die Wahrheit in dein Leben sprechen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und mir selbst. Amen.